Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Leopold Prinz von Bayern ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Sie sind mit dem Auto gekommen, Tempo 40 an vielen Stellen in Stuttgart. Fiel Ihnen das schwer?
Sagen wir so, ich bin ja auch so ein bisschen, habe eine Vorbildfunktion, indem ich halt auch immer versuche, die Geschwindigkeit einzuhalten. Aber mit dem Auto, wenn ich da 40 fahre, dann schlafe ich fast ein. Aber man muss einfach den Verkehrsregeln folgen, weil es ist einfach so viel Verkehr, dass man da das einhalten muss, obwohl mir es eigentlich schwerfällt, manchmal diese Geschwindigkeit einzuhalten.
Gut, dass Sie nicht eingeschlafen sind und ausgeschlafen hier sitzen. Und Sie starten ja, glaube ich, dann auch im August schon beim nächsten Rennen am Lausitzring. Was ist das für ein Rennen?
Gut, es ist 2015 ist eine neue Serie ins Leben gerufen worden von Herrn Bahr und Herrn Marc Hessel, das heißt Tourenwagen Classics. Und es sind Autos, die damals gefahren sind in der DTM, in der damaligen DTM. Und diese Autos haben begeisterte Fans gekauft und mit Liebe aufgebaut. Und da haben sie sich überlegt, wir machen daraus eine Serie, indem man einen Profi und einen Amateur. Der Amateur ist meistens der Besitzer des Autos und der Profi sind dann wir, die halt früher die DTM gefahren sind als Werksfahrer. Und diese Serie hat eigentlich sehr gut gewirkt und man fährt 40 Minuten, da fährt entweder der Amateur zuerst und dann geht der Profi rein, der andere steigt aus, werden die Räder nochmal alles angeschaut, 5 Minuten am Zeit, dann fährt man wieder raus. Man fährt dann diese Runden und wer dann zum Schluss vorne ist, der hat gewonnen. Und das finde ich eigentlich ganz toll und wir müssen nichts mehr beweisen, dass wir jetzt hier auf Krawallo fahren, sondern wir fahren einfach, wir genießen es. Ich genieße in meinem Auto zu sitzen, das ich früher 1989 in der DTM gefahren bin und es ist original.
Und kennen Sie schon den Fahrer, mit dem Sie dann ein Team bilden, den Amateur?
Richtig, das ist der Ralf Bahr, der hat ja das Ganze ins Leben gerufen. Der wollte unbedingt, dass ich das Auto natürlich pilotiere. Und mit dem bin ich schon ein paar Rennen zusammen gefahren. Der fährt ganz gut, aber man merkt dann schon noch den Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur.
Ja, und der wird schon den Anspruch haben, dass wenn Sie hinten liegen sollten, dass Sie dann auch noch ein bisschen was rausholen sollen, ne?
Richtig, ich muss natürlich ein bisschen Gas geben dann.
Und Golden Era nennt sich zum Beispiel auch dieses eine Rennen dort. Und der M3 der Baureihe E30 ist wohl der erfolgreichste Tourenwagen der Welt, las ich gestern in der Recherche, verbuchte mehr als 1500 Einzelsiege. So, wenn Sie an Ihre Siege zurückdenken, was ist denn da so der spektakulärste?
Gut, das ist natürlich, die haben ja vorhin genannt, wie viele Siege ich habe, sind alle irgendwie speziell, wo man sich gerne zurückerinnert. Aber es gibt natürlich so ein paar Siege, wie zum Beispiel Le Mans, 24 Stunden bin ich gefahren und wurde leider nur durch einen Unfall wie man fährt es zu dritt, weil 24 Stunden ist eine ziemlich anstrengende Sache, weil man fährt über 380 km/h die Unité runter und muss sehr fit sein. Aber es ist natürlich auch Anspruch auf die Autos und auf den Fahrer. Nur eine kleine Statistik dazwischen. Man hat zum Beispiel, habe ich getrunken, 12 Liter Wasser. Und habe in den 8 Stunden, man teilt ja immer, mal 3 sind 24, habe ich 5 Kilo abgenommen.
Boah, da merkt man die körperliche Anstrengung auch.
Die ist sehr anstrengend und es ist auch sehr heiß und man muss ja nachts auch fahren. Dann ist man meistens so 8 bis 10 Sekunden langsamer. Und dann ist es meistens auch schwierig, wenn es dann anfängt zu regnen, weil dann muss man schauen, wo da die Aquaplaningstellen sind. Und mit so einem Auto ist das natürlich bei 380. Wenn man da abfliegt, ist nicht ganz ungefährlich.
Sie bringen viele Erinnerungen mit aus der Motorsport-Vergangenheit. Zum Beispiel eine Szene, an die sich viele Fans noch erinnern werden. Dieter Quester, der dann auf dem Dach ins Ziel rutschte. Sie haben auch einige Unfälle gehabt, zum Teil schwere Unfälle. Nehmen Sie uns mal kurz mit in Ihre Rennsport-Vergangenheit.
Also ein Unfall, der bleibt mir ewig in Erinnerung. Das war in Kialami in Südafrika unten. Da fuhr ich mit Manfred Winkelhock, der leider auch nicht mehr unter uns ist, zusammen ein 5-Stunden-Rennen auf einem Prototypen. Und wir lagen in Führung und Manfred Winkelhock hat mir das Lenkrad übergeben. Ich bin gefahren und ich wusste nicht, dass in dieser Zeit, wo er gefahren ist, eine alte Bruchstelle an dem Hinterrad, an der Achse entstanden ist und es hat sich weiter verschlechtert. Und ich fahre um eine Kurve rum mit 200 irgendwas, bricht das linke Hinterrad ab und ich fahre schräg auf eine Mauer zu und bin da eingeschlagen, habe gemerkt, es hat im ganzen Körper hat's gekracht. Ja. Da mir hoffentlich habe ich jetzt keine schweren Schäden und habe mal versucht, meine Füße zu bewegen. Das ging aber nicht, weil früher waren die Autos so konstruiert, dass die Füße vor der Vorderachse waren, nicht hinter der Vorderachse, und die waren eingeklemmt. Ich mach's kurz, ich bin dann ausgestiegen und bin dann in ein Krankenhaus gekommen. Da hat man mich dann geröntgt und hat gesehen, dass die ganze Wirbelsäule zusammengeschoben war. Ich hatte dann meine Frau angerufen und gesagt, Mausi, leider bin ich ausgefallen wegen Motorschaden, weil ich wollte sie ja nicht beunruhigen. Und habe dann festgestellt, nachdem ich die Hose angezogen habe, dass die 2 Zentimeter zu lang war.
Oh,
jetzt muss ich nach Hause fahren und meiner Frau sagen, ist alles in Ordnung. Und habe dann alle meine Hosen heimlich bei einer Schneiderin kürzen lassen.
Haben Sie nichts gespürt im Rücken?
Doch, ich hatte blaue Streifen überall. Es ist immer so im Rennsport, dass man so eng angeschnallt ist, dass dann manchmal blaue Streifen stickern. Und dann 2 Wochen später ruft ein Journalist an und sagt, wie geht's denn Ihrem Mann? Sagt sie, wunderbar. Ja, Gott sei Dank, nach so einem schweren Unfall.
Oh, wei. Das bezeichnet man dann, glaube ich, Haudegen ist das Wort, oder? Sie waren auch das Trio Infernale zusammen mit Hans-Joachim Striezel-Stuck und Dieter Quester und waren dafür bekannt, dass sie im Fahrerlager immer Streiche gespielt haben. Was für Streiche waren das?
Ja, ich meine, es ist ein Streich, den kann ich erzählen, der wurde auch schon öfters erzählt.
Nee, den wollen wir nicht.
Zum Klassiker.
Nee, den Klassiker wollen wir nicht. Wir wollen den Sie noch nicht erzählt haben.
Oder muss ich mal schauen. Also es gibt eine Geschichte, wo Alfred Heger in einem Renault gefahren ist und Dieter Quester wollte nochmal dem Alfred Heger viel Glück wünschen. Der hat noch 2 Minuten zum Start gehabt und Gerhard Berger stand dahinter und er geht da rein und will ihm also sich verabschieden und der Gerhard Berger schubst den Dieter Quester ins Auto rein und haut die Türe zu. Dieter Quester wollte aus dem Auto wieder aussteigen, konnte nicht, weil Gerhard Berger die Tür zuhielt. Die Einführungsrunde ging los, er hat sich unten im Raum rechts vom Beifahrersitz reingekrochen da unten, damit man es nicht sieht, dass er da drin sitzt. Der flog natürlich, weil der musste die Reifen anheizen, flog da hin und her von links nach rechts und er dachte, es wäre nur eine Einführungsrunde und dann kam nochmal eine Einführungsrunde. Jetzt dachte der Dieter Quester, es ist Start, jetzt muss ich das ganze Rennen unten im Raum mitfahren.
Es kostet auch Gewicht.
Ja. Und dann ist er aber nochmal angehalten, hat die Tür schnell aufgemacht, ist über 1,40 Meter Mauer drüber gesprungen und war verschwunden. Danach mussten sie alle zum Marshall kommen und Report machen.
Aber man merkt, Sie haben sehr viel Spaß gehabt zu der Zeit. Gucken Sie eigentlich auch auf die junge Generation der deutschen Fahrer? Am Wochenende war ja auch Formel 1 und davor auch Formel 3 Rennen. Und da waren mit am Start David Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher, Sophia Flörsch zum Beispiel. Die sind auf die Ränge 13 und 14 gefahren.
Also sagen wir so, ich habe das Rennen Formel 3 leider nicht angeschaut, Formel 2 nicht angeschaut von Schumacher und habe auch Formel 1, finde ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine eigene Meinung, ein bisschen langweilig, weil immer der Gleiche gewinnt und die ersten 3 immer dieselben sind, macht das Ganze nicht mehr so spannend. Natürlich, Hamilton ist eine Maschine, der macht keine Fehler und daran haben sich schon andere die Zähne ausgebissen. Aber ich schaue das an, den Start, und dann sage ich mal Spaß habe, dann tue ich einen Rasenmähen und dann gucke ich die letzten 20 Runden an. Aber ich schaue es nicht permanent an.
Es gibt ja auch viele Kritiker des Motorsports, die sagen, das soll nachhaltiger werden, ressourcenschonender. Jean Todt hat die Formel E mit Elektromotoren ins Leben gerufen. Ist das für Sie eine Alternative?
Für mich selber? Muss ich tief durchatmen.
Also ich sehe Ihr Gesicht und das sagt nein.
Also ich finde, das ist alles gut und schön, dass man in die Zukunft Hybrid und Wasserstoff und Elektroautos fördert. Das finde ich alles in Ordnung. Aber für mich kommt da keine Emotionen mehr rüber. Und deswegen finde ich, das wäre nicht mein Fall, ganz ehrlich gesagt.
Was braucht es für Sie, für die Emotionen, dass es wirklich ein perfektes Rennen wird?
Es braucht für Emotionen zum Beispiel Publikum. Wie zum Beispiel, wie ich damals DTM gefahren bin, die alte DTM, da waren 120.000, 130.000 Zuschauer in Hockenheim auf den Tribünen gesessen, haben uns zugeschrien, Fahnen gewunken und so weiter. Und dann brauchst du Emotionen auch Autos, die noch tun, was wir wollen. Und nicht die Technik so viel mitmacht. Es ist einfach, und die Geräusche. Also ich meine, wenn man hört so einen BMW M3 E30, den ich fahre, in der BMW Classics, da hört man schon vom Weiten, das ist ein BMW. Und das vermisse ich halt bei so Elektroauto. Man hat alles gleich und dann fahren die immer so eine Schleife drüber, dann tun sie wieder aufladen. Ich bin vielleicht dazu altmodisch dazu, um das noch gerne zu mögen. Aber das, was wir damals gab dann, das ist pure Emotion.
Es gibt ja auch andere Entwicklungen, zum Beispiel Herbert Steiner vom MSC Weingarten. Der fuhr beim 24-Stunden-Rennen im vergangenen Jahr am Nürburgring mit Flüssiggas. Haben Sie das mal ausprobiert?
Nee, leider noch nicht. Also man hat ja ganz tolle Ideen und warum nicht, wenn das dazu beiträgt.
Und die Entwicklung, was ich Ihren Worten entnehme, sagen Sie schon, da geht einiges verloren, was Sie früher noch leben konnten. Woran liegt das vor allen Dingen? Dieses höher, schneller, weiter, was ist das?
Ich glaube, das ist die Umwelt. Das ist die Umwelt, dass man einfach den CO2-Ausstoß minimieren möchte. Ich bin ja auch da ganz dafür, aber man muss ja auch überlegen, es gibt LKWs, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre, und da ist ein Unfall, da stehen rechts im Winter die LKW, die lassen alle ihre Motoren laufen, da ist CO2, dann gibt's die großen Schiffe, die CO2 ausstoßen, dann gibt's die andere Fabriken oder Rinder, die auch CO2. Also ich finde schon, dass man ein bisschen daran denken muss, dass es wieder ein bisschen sauberer wird. Jetzt durch die Corona hatten wir plötzlich ganz andere Voraussetzungen. Ich habe gespürt, dass die Luft einfach viel sauberer wieder war, sind keine Flugzeuge geflogen, der Himmel ist viel klarer, viel blauer. Viele dieser Dinge haben sich durch Corona auch verändert.
Aber insofern muss ja vielleicht auch jeder seinen Anteil leisten und es nutzt nichts, wenn es der eine auf den anderen schiebt.
Ja, das stimmt, da haben Sie völlig recht. Ja.
Sie tragen den Namen einer Familie, die 800 Jahre lang regiert hat, die Wittelsbacher. Ist das Repräsentieren Bürde oder Vergnügen?
Also sagen wir mal, repräsentieren in erster Linie. Wenn der Familienchef, der Herzog Franz von Bayern, keine Zeit hat, dann wird einer unserer Familien auserkoren, um die Familie offiziell zu repräsentieren. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, weil man muss ja immer freundlich rüberkommen und nie irgendwo zeigen, dass einem die Laus über die Leber gelaufen ist. Und das ist schon manchmal schwierig, wenn man gewisse Dinge gehabt hat, die nicht gerade einem freudig begleitet haben. Es ist wunderschön zu sehen, dass es immer noch in Bayern viele Menschen gibt, die das Haus Wittelsbach ehren. Und deshalb ist es schön, wenn man dann auf solchen Veranstaltungen ist, um dieses Haus zu repräsentieren.
Wo haben Sie zuletzt repräsentiert?
Also zuletzt war es schwierig, weil eben Corona alle diese Veranstaltungen gestrichen worden sind, weil es immer eine große Ansammlung von Menschen ist. Letztes Jahr waren mehrere Repräsentationen. Das war beim Empfang vom Herrn Ministerpräsident Söder oder auf einer Veranstaltung, wo eine Jahresfeier war. Dann bin ich halt im Namen von der Familie und repräsentiere dort. Aber in diesem Jahr ist es ganz schwierig.
Sie waren von Covid-19 selbst betroffen. Wie geht's Ihnen jetzt?
Also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe im Februar das gehabt und wusste es gar nicht, weil ich Gott sei Dank abgeschwächt gehabt habe. Ich hatte nur plötzlich an einem Morgen, wo ich dann mich gar nicht gut fühlte, ich war wahnsinnig müde und ich schmeckte nichts mehr und ich habe auch nichts mehr gerochen und habe auch teilweise erbrochen und hatte dann aber Gott sei Dank kein Fieber. Ich habe die ganze Zeit geschlafen, habe 5 Kilo abgenommen und dann kam eine Ärztin, eine private Ärztin, ich war in Österreich und die hat gesagt, nehmen Sie Ihren Mann nach Hause, weil Sie sind besser dort aufgehoben. Ich hatte dann diesen Abstrich da im Hals, da wurde festgestellt, negativ. Und dann habe ich noch eine Blutabnahme gehabt und da hat man festgestellt, dass ich das gehabt habe.
Also auch gar nicht so einfach, es manchmal wirklich zu analysieren. Es wird ja jetzt viel geforscht über langfristige Folgen. Können Sie an Ihrem Körper etwas ausmachen? Merken Sie etwas?
In der Tat. Also ich habe mit diese Übungen, die ich jeden Tag mache, die sportlichen Übungen, die fallen mir schwerer. Ich habe mehr Probleme im Atmen. Aber das kommt auch aus Folgeschäden. Früher hatte ich mal eine ganz schwere Lungenentzündung und die war die Lunge schon etwas angegriffen. Und das hat natürlich Covid-19 noch ein bisschen verstärkt. Also das ist der Einzige, was mir geblieben ist, das Atmen.
Achten Sie da jetzt ganz besonders auf Ihr Immunsystem, um es weiterhin zu stärken? Wie gehen Sie da vor?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube nicht ganz so. Ich halte mich an den Regeln, ich ziehe Mundschutz auf, ich halte den 1,5 Meter Abstand ab, weil ich einfach nicht glaube, dass ich wirklich immun sein kann oder werde. Aber es ist gut zu wissen, dass man das gehabt hat. Und das macht schon ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, man kann immer wieder willkommen.
Die Wittelsbacher haben eine 800-jährige Geschichte und zu den Wittelsbachern gehörten auch die Pfälzer Wittelsbacher. Haben Sie sich mit der Geschichte auseinandergesetzt?
Also, ich meine, Sie sagen ja gerade 800 Jahre lang, da gibt es so viele Geschichten über die Familie. Ich weiß natürlich schon, dass in Mannheim zum Beispiel mal eine Wittelsbacher Jahr war, eine große Ausstellung. Und das Heidelberger Schloss, das weiß ich, dass es auch mit den Wittelsbachern zu tun hat. Aber dass ich jetzt noch genau weiß, wie das zustande gekommen ist, das ist bei der 800 Jahre langen Geschichte, weiß ich mehr so in Bayern natürlich. Aber ich weiß, dass es vorhanden ist, diese beiden Schlösser.
Sie sind der Urneffe des Märchenkönigs Ludwig II. Und Sie blicken, wenn Sie zu Hause rausschauen, auf das Kreuz, glaube ich, wo er damals in den See gegangen ist. Was verbindet Sie mit ihm?
Also in erster Linie muss ich sagen, dass Ludwig II. Ein Visionär war. Der hat unglaubliche Erfindungen gemacht und die durchgesetzt. Zum Beispiel das Neuschwanstein Schloss wurde elektrifiziert zu der damaligen Zeit. Und dass er eben ein Mann war, der für Bayern vieles geschaffen hat. Eben Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Schloss Linderhof. Und diese drei Schlösser, was wäre denn Bayern ohne diesen drei schönen Schlössern eine Attraktion wesentlich weniger? Und was mich auch verbindet, ist, dass natürlich das Schloss Berg, unterhalb ich dem Schloss wohne, am Wasser, das war das Gästehaus zum Ludwig II. Und wie Sie schon sagten, das Kreuz, wo er ertrunken ist, ist ungefähr Luftlinie 100 Meter von mir weg. Und wenn ich jogge ab und zu dahinter und dann tue ich kurz innehalten und denke an ihn.
Sie haben mal gesagt in einem Gespräch, dass Sie sich ihm sehr verbunden fühlen, weil er zu seiner Zeit nicht verstanden wurde und auch Sie sich nicht verstanden sehen. In welchen Bereichen sehen Sie sich nicht verstanden?
Also bei mir haben Sie halt nicht verstanden, warum ich Autorennen gefahren bin. Dass ich eben eine Verantwortung zu Hause habe, wo sie auch gesagt haben, du spinnst oder bist verrückt, dass du dieses gemacht hast. Dann habe ich eine Verbindung zu ihm, dass ich auch ein technischer Freak bin. Ich liebe die Technik. Und der König Ludwig II. War ja auch ein technischer Freak, der alles damals entwickelt hat lassen, sogar vom Leonardo da Vinci, den angetriebenen Grill mit Luft durch Hitze. Oder auch, wie ich gesagt habe, die Elektrifizierung. Tischlein deck dich, weiß ich nicht genau, in Schloss Linderhof gibt es ja das Tischlein deck dich, wo unten im Keller das Essen draufgelegt wurde. Dann wurde es hochgezogen mit einem Lift und oben der Deckel ging auf vom Boden und dann konnte er alleine dort essen. Und das ist, glaube ich, eher von dem Louis XIV., von dem französischen König entwickelt worden. Aber diese ganzen Dinge hat er mit eingebaut und das fand ich einfach unglaublich. Oder Verbindung im Schloss Neuschwanstein über Telefon. Das sind also die ersten Fußstapfen des Telefons gewesen.
Dennoch hatte er ein sehr hartes Schicksal. Er wurde entmündigt. Haben Sie sich dann auch mit den Mythen, die es ja um ihn herum gibt, haben Sie sich damit befasst?
Ja, natürlich. Ich meine, es war natürlich für ihn schon eine schwierige Situation, plötzlich nicht mehr die Gewalt zu haben über die Menschen, über sein Land Bayern, weil die einfach ihn nicht verstanden und dann einfach auch verständlich, dass er mehr oder weniger entmündigt wurde und dann von Neuschwanstein nach Schloss Berg gebracht worden ist mit den Soldaten und dort hat er sich die letzten Tage aufgehalten, aber hatte, so viel ich erfahren habe, eine Verbindung zur Königin Kaiserin Sissi von Österreich, die kommt ja von den Wittelsbachern und die wollte ihn abholen mit der Kutsche und er ging damals aus dem Schloss raus und die Soldaten wollten mitgehen, aber der Baron Gutten, der Arzt, hat gesagt, nein, du musst bleiben. Wir gehen alleine dorthin. Und dann hat er gesehen, sie war nicht da und hat er gesagt, was soll ich noch? Und dann hat er eigentlich sich dann umgebracht und hat den ja mitgenommen. Da gibt's so Aufzeichnungen, wo Kämpfe im Wasser waren, am Boden, vom Grund vom Starnberger See. Weil da, wo er ertrunken ist, er ist ein Riesenmann gewesen. Da kann man nicht ertrinken. Also da muss man schon was vorgehabt haben.
Ja, und die ganz wahre Geschichte ist auch bis heute nicht aufgeklärt. Durch die Weimarer Reichsverfassung wurden die Vorrechte des Standes 1919 aufgehoben. Wo erleben Sie heute womöglich dennoch Vorrechte?
Ja, also es ist so, dass natürlich ist schwierig, das zu beantworten. Vorrichte, klar, wir wissen, dass das aufgehoben ist, aber sag mal, in Bayern oder auch wenn man nach Österreich kommt, dann werden die Familien wie das Haus Habsburg immer zum Teil mit kaiserlicher Hoheit angesprochen. Der Otto von Habsburg wurde ja nicht mehr mit kaiserlicher Hoheit, wurde nur Otto Habsburg genannt. Und ich glaube, dass die Menschen das sehr gerne noch nutzen, den Namen Königliche Hoheit und das ganze Glamour mit den Adligen. Das ist ja auch was Schönes. Man fängt ja an mit Sissi, mit Karl-Heinz Böhm über König Ludwig II. Oder man hat den kleinen Prinzen gelesen, dass das schon in den Köpfen der Menschen drin ist. Das ist was Besonderes. Ich meine, diese Familien heute, es gibt ja 7 regierende Königshäuser in Europa, 3 Fürstenhäuser. Und die haben ja mehr oder weniger eine repräsentative Aufgabe, um das Land zu repräsentieren, außer vielleicht England. Da kann die Königin noch mehr in die Politik einwirken. Aber im Grunde genommen ist es eine reine repräsentative Aufgabe und das machen die alle sehr, sehr hervorragend.
Was sie in Großbritannien aber natürlich auch offiziell nicht darf, in die Politik einzuwirken. Ja. Und wie ist es für Sie, dieser Titel Prinz, Prinzessin? Ist das eine gewisse Identität? Wie wird das heute gelebt?
Also der Name Prinz von Bayern ist ja, viele verstehen das, wissen es nicht. Die denken, Prinz ist der Titel. Aber bei uns ist ja der Titel Königliche Hoheit. Prinz von Bayern ist der Name. Ich weiß, dass ich einen Träger eines langen familiengeschichtlichen Namen trage. Und den muss ich auch wahren und den muss ich auch ehren und darf nicht irgendwo in der Öffentlichkeit auffallen, negativ. Und das ist manchmal nicht einfach, aber ich bin mir schon bewusst, dass wenn ich so einen Namen trage, ich bin nicht der Einzige, der den Namen trägt. Wir haben eine Familie, eine sehr große Familie, die alle den Namen tragen und den darf man nicht irgendwie verschmutzen. Und wir halten auch als Familie zusammen, weil nur zusammen sind wir stark.
Ja, ich glaube, es gibt die berühmten Familientreffen bei Ihnen zum gemeinsamen Gedankenaustausch. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man trifft sich einmal im Jahr mit der Familie, da kommen die Linienchefs zusammen. Ich bin ja einer der Linienchefs der Albertinischen Linie. Das ist der jüngste Sohn vom König Ludwig I. Der Linie stehe ich vor, da kommen die Linienchefs zusammen. Und dann wird über den Wittelsbach-Ausgleich vorgesprochen, wie wir weitermachen, wie was für Vorstellungen wir haben für die Zukunft etc. Und das finde ich sehr gut. Und das ist auch richtig so, dass man sich austauscht.
Und dieser Wittelsbacher Ausgleichsfonds, der wurde 1923 ins Leben gerufen und darüber bekommen Sie dann auch Gelder. Aber wie läuft so etwas ab? Sie gehen ja nicht zum Amt.
Das ist natürlich jetzt eine Diskussion, die ich eigentlich ungern am Radio, aber nur ganz kurz. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, wie Sie sagen, ist 1923 ins Leben gerufen worden. Eine Stiftung der Öffentlichkeit, öffentlichen Rechtes. Und in dieser Stiftung ist auch ein Mitglied vom Staat drin, der auch Vetorecht hat. Aber wir haben den deswegen gegründet, weil das, was uns alles weggenommen worden ist, 1918 ist vereinfacht ausgedrückt, da wurde dann eine Apanage, dass der Gewinn wird ausgeschüttet zu gewissen Teilen. Also wie so ein Kuchen, der kriegt so und so viel. Aber ich will über die Ausschüttungsmenge nicht reden und auch nicht, wie viel ausgeschüttet wird. Nur es ist eine Sache, die man ins Leben gerufen hat, weil wir ja nichts mehr hatten. Es wurde uns ja alles weggenommen. Wir hatten ja damals zur Zeit der Monarchie ca. 50 Schlösser, worüber wir natürlich froh sind, weil Schlösser kosten nur Geld. Noch im Eigenbesitz sind noch 4 oder 5 Schlösser und die gehören im Wittelsbacher Ausgleichsfonds. So wie in dem Haus, wo ich wohne, ist nicht mein eigenes, sondern ich miete das vom Wittelsbacher Ausgleichsfonds.
Und Sie sagen gerade, ja, Sie wollen darüber nicht reden öffentlich. Wollen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht tun, aber mag es sein, im Sinne von Forderungen nach Transparenz, dass das in Zukunft ein Thema wird? Was glauben Sie?
Auf jeden Fall. Man kann es ja auch heute nachlesen. Man kann ja, gibt's ja im Internet, über den Wittelsbacher-Ausgleichsfonds kann man nachlesen, wie der strukturiert ist und wie der funktioniert und was für Beteiligung. Das ist alles öffentlich gemacht.
Sie sind in Schloss Umkirch bei Freiburg aufgewachsen. Da wurde sehr viel Wert auf Etikette gelegt. Inwiefern haben Sie das Ihren Kindern dann vermittelt?
Also ich meine, ich muss mal eins sagen, ich bin die Erziehung war schon sehr streng, aber wir waren auch Lausbuben. Warum sollen wir anders sein wie den anderen Menschen auch? Und da musste man schon eingreifen. Aber es gibt solche Sachen, die ich einfach würde meinen Kindern nicht weitergeben. Wie zum Beispiel wurde man gezwungen, in der damaligen Zeit, dass das Essen immer aufgegessen werden muss, was auf dem Teller ist. Egal, ob du noch Hunger hast oder nicht Hunger hast. Ich meine, die damaligen Qualitäten des Fleisches und so weiter war ja auch nicht gerade das Beste. Und
es gab aber weniger den Sonntagsbraten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war.
Ja, wir haben halt viel vom Wild gelebt. Also ich meine, da ist ein riesen Park dabei gewesen. Wir hatten Gott sei Dank genug zu essen, aber es war schwierig, das überhaupt beizubehalten, dass wir das alles zu essen bekamen. Und das war zum Beispiel, wenn man jetzt, wir hatten eine Kinderschwester nebendran und wir hatten natürlich dann irgendwann das Essen, dieses Fleisch wurde immer zäher und es wurde zu einer Kugel im Mund und die hat halt die Hand so hoch genommen, wenn die Hand auf dem Tisch war, unten, dann muss es aufgegessen sein. Und aber was wir gemacht haben, wir waren auch nicht gerade dumm und haben schlau darauf geantwortet, wir haben sie abgelenkt und haben da gesagt, unten waren immer die Hunde gesessen, meistens Dackel, die wussten, die werden davon was abkriegen und haben gesagt, was ist das für ein Vogel, der da draußen, wir haben sie rübergeschaut, schnell aus dem Mund rausgenommen und haben das dann, wie gesagt, dem Hund gegeben. Wir durften zum Beispiel nicht am Tisch, am Erwachsenentisch sitzen, erst ab 6, 7 Jahren, weil man musste erstmal die Etiketten wissen. Wie nimmt man eine Gabel in die Hand oder ein Messer oder wie isst man überhaupt, dass man eben die Hände nicht auf den Tisch, die Ellenbogen auf den Tisch tut und solche Sachen muss und dass man gerade sitzt. Das waren alles so Sachen und das fand ich ein bisschen schwierig. Und was noch schwieriger war, wenn du aus Versehen am großen Tisch mit dem Löffel ans Glas hinkamst, musstest du aufstehen und vor 50 alten Großonkeln und Tanten musst du eine Rede halten. Also das war für mich ganz einschneidend, weil ich habe später lange gebraucht, bis ich mal überhaupt reden konnte, weil das in meinem Hirn so verankert war. Und dann finde ich, was auch gut ist, dass man, wenn eine ältere Dame in den Salon reinkam, dass man aufsteht oder dass man einer älteren Dame die Hand küsst. Das habe ich meinen Kindern schon weitergegeben und kriege das auch immer bestätigt, würde ich sagen, du hast aber wohlerzogene Kinder, dass die das alles wissen. Und wenn sie heute mal durch München gehen und einer Dame zuerst durch die Tür gehen lassen, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt.
Und die Ehe ihrer Eltern war eine Vernunftehe, die dann geschieden wurde. Deswegen sind sie bei ihren Großeltern aufgewachsen.
Das ist richtig.
Das prägt ja wahrscheinlich auch. Und insofern haben sie vielleicht dann auch bei ihren Kindern geguckt, dass sie manche Dinge anders machen oder selbst auch Dinge anders machen.
So ist es. Also ich bin, wie gesagt, war 5 Jahre alt. Und wie Sie richtig sagen, meine Eltern, das war keine Liebesehe, es war eine Vernunftehe, weil Haus Hohenzollern und Haus Wittelsbach ist eine gute Verbindung und daran kann man eine Familie aufbauen und das war aber damals, ich bin ja 43 geboren, da war München zerbombt, Freiburg zwar auch, aber mein Großvater Hohenzollern, der Fürst, der hatte noch intakte Familie und mit vielen Angestellten und das war also eine ganz große Vorteil und der Bruder meiner Mutter, der Prinz Ferfried von Hohenzollern, das war mein direkter Onkel, der war aber nur 1,5 Monate älter als ich, muss ich mir mal vorstellen, der damaligen Zeit. Und der hatte natürlich keine Spielkameraden. Dann hat man gesagt, warum nehmen wir nicht die Enkelkinder zu den Haus Hohenzollern? Da bin ich bei denen aufgewachsen, auch in Umkirch geboren.
Und Ihr Vater hatte Rechtswissenschaften in Freiburg studiert und wurde nach dem Attentat auf Hitler in Sippenhaft genommen.
Ja.
Er war ja vorher bei der Wehrmacht.
Ja, der war bei der Wehrmacht, aber der durfte nicht mehr im Militärdienst weitermachen. Zum Beispiel meine Mutter war in Wülfling im KZ, schwanger mit meinem Bruder. Und das waren schon harte Zeiten, dass nach dem Attentat natürlich der Adel in gewisse Schwierigkeiten gekommen ist und solche Sachen eben auf uns dann zukamen.
Ihr Vater hat dann bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und war auch später Mitglied des Bundestags. Als was für einen Menschen haben Sie Ihren Vater kennengelernt?
Ich habe ja dadurch, dass ich bei den Hohenzollern aufgewachsen bin, hatte ich meinen Vater nicht sehr oft gesehen. Vater war eben immer unterwegs und er kam einmal im Jahr zu uns und wir haben ein paar Mal versucht zu korrespondieren mit ihm, aber unsere Eltern waren eigentlich meine Großeltern Hohenzollern und der Vater war eben immer unterwegs, die Mutter war dann wieder verheiratet, der Vater auch wieder verheiratet, so sind wir eigentlich bei den Großeltern aufgewachsen. Es war eigentlich die Idee, dass mein Vater wir beiden Kindern, der eine geht zum Vater, der andere geht zur Mutter. Das wollten wir nicht, das salomonische Gesetz hat da nicht in Kraft getreten. Wir wollten zusammenbleiben und ja, ich habe den Vater später viel besser kennengelernt, wie er dann in der Politik war, und habe ihm auch geholfen, ihn zu unterstützen, indem ich ihn zu manchen Veranstaltungen gefahren habe. Es war für mich ein nicht nur Vater, sondern ein guter Freund. Und auf diese tragische Weise im Radio zu hören, dass mein Vater tödlich abgestürzt ist, das hat mich sehr getroffen. Das war 1969.
Ein Flugzeugabsturz.
Ja, ein Flugzeug. Und hier damals, in der Nähe von Hohenzollernburg, also im eigenen Familienwald.
Bei Hechingen.
Und du hörst im, und du hörst im Radio, Vater ist tödlich abgestürzt.
Ja,
das
schlimme
war
Situation.
Schwierig für mich.
Sie engagieren sich für die Special Olympics, und das hat auch mit Ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun. Inwiefern?
Also ich will es so ganz kurz anreißen, weil da schon viel darüber gesprochen wurde, und meine Tochter Pilar ist jetzt schon 40, und ich möchte da nicht so viel erzählen, aber sie hatte einen Narkoseschaden. Also sie war ja von Geburt an war sie gesund, und durch den Narkoseschaden hat sie einen Herzstillstand gehabt. Und dieser Herzstillstand hat dazu beigetragen, dass sie nicht schreiben, nicht lesen und auch kein Zeitgefühl hat. Und das war für uns natürlich sehr tragisch. Und aber auch meine Tochter ist jetzt in einer Einheit in Steinhöring, und dort ist sie gut aufgehoben, unter anderem unter ihren Gleichen, und hat ihr eigenes Zimmer. Und das ist eigentlich, was ich über meine Tochter sagen will. Aber hat mich dazu bewegt, wenn man so ein eigenes Schicksal hat, dass ich in vielen Institutionen Mitglied bin oder auch Schirmherr oder auch Präsident. Und so kam vor vielen Jahren jemand auf mich zu und hat gesagt, ob du nicht von Special Olympics, Sportler, ich bin ja auch Sportler, der Präsident werden möchtest für die Förderverein in Bayern. Und das habe ich dann getan und bin jetzt seit, glaube fast 20 Jahren da Mitglied und habe versucht, diesen Verein auf gute Füße zu stellen, was mir gelungen ist. Es ist ganz schwierig, so die Leute zu bewegen, dass sie spenden. Weil wenn man selber mit dem Schicksal behaftet ist, dann ist es viel leichter. Aber Leute zu bewegen, dass sie ihr Herz öffnen und einfach spenden, und das für einen guten Zweck wie Special Olympics. Und die machen eben tolle Veranstaltungen. Eine war eine Veranstaltung, das sind zum Teil Down-Syndrom, die mich dann, die lieben mich über alles, die kommen und knuddeln mich. Und da waren also die bei einem Schneeschuhrennen in der Nähe von Garmisch, und da war einer von denen, der war ganz weit vorne. Und wir haben alle applaudiert, und er hat gedacht, warum applaudieren, er blieb stehen, und die anderen kamen von hinten und haben gesagt, lauf weiter. Und der fand es toller, in dem Bad, der das Applaus sich gebadet, und hat gesagt, ich bleibe jetzt stehen. Und dann wurde er nur Zweiter. Aber bei uns ist ja so, wenn da jeder gewinnt, von allen von denen, jeder kriegt einen Pokal. Aber das muss man einfach mal mit angesehen haben, wie weit die sich auf die Grenze bringen und engagieren. Das ist einfach fantastisch.
Die Special Olympics konnten ja stattfinden noch vom 2. bis zum 6. März in Berchtesgaden. Waren Sie dort?
Leider nicht. Ich hatte leider einen ganz wichtigen anderen Termin. Der ist wichtig genug, das in Berchtesgaden, aber ich hatte leider keine Zeit.
Wie sieht denn dann Ihr Engagement dafür aus? Was machen Sie dann?
Also ich bin natürlich dafür zuständig, dass ich immer vor Ort selber bin, versuche Leute für dieses Special Olympics Interesse zu zeigen. Wir haben so Flyers, die wir vergeben, wo man dann auch spenden kann. Ich schaue, dass eben die Leute genügend spenden, damit wir einigermaßen diese ganzen Veranstaltungen finanzieren können. Und ich weiß, wir haben das mal, wie ich das übernommen habe, da war fast gar nichts auf dem Konto. Jetzt haben wir relativ viel auf dem Konto, mit dem wir dann ein bisschen mehr finanzieren können und schöne Veranstaltungen machen. Und das ist einfach für mich was Wunderschönes, den Leuten mit meinem Namen zu helfen. Und viele Leute kommen und engagieren sich dann auch.
Die Veranstaltungen sind das eine gelebte Inklusion ist das andere. Da werden Sie sicherlich auch einen geschärften Blick drauf haben. Wo fehlt es denn da noch?
Ja, es fehlt bei der Inklusion ist halt so, dass das viele Menschen noch nicht das Ganze verstanden haben. Wir haben ja in unserem Kuratorium haben wir jetzt sehr viel wichtige Politiker und Sportler, die da anwesend sind, dass man einfach mehr über diese Special Olympics, weil die tun es immer mit Paralympics verwechseln. Aber die wissen nicht, dass Paralympics sind die Körperbehinderten und die anderen sind die geistig Behinderten. Das muss man denen erstmal klar machen. Das Special Olympics fällt immer so ein bisschen unten durch bei den Veranstaltungen, dass zu wenig Presse da ist, zu wenig Aufmerksamkeit da ist. Ich finde, man sollte das viel mehr verbessern, und eben dadurch, dass viele wichtige Leute da sind, die dann auch die Presse herbringen und die schreiben drüber. Und so langsam kriegen wir es im Griff, aber es ist eine ziemlich schwierige Aufgabe.
Dann war das jetzt das Schlusswort und ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen vielmals, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Eins gehört.